Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen, fast wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal haben wir Smartphone en masse. Wir haben im Programm zunächst einmal DuckDuckGo findet nun auch Routen. Das iPhone 12 wurde vorgestellt und eine Mini-Version. Apple lässt Kups verkommen. Fork soll es retten. Das neue Google Pixel 5 ist da und Huawei hat die Mate 40 Serie vorgestellt. Und dann ganz zum Schluss noch Selfish der Woche, die Version 3.4 in der finalen Version ist erschienen. Also fangen wir an mit dem allerersten Thema, das eines der wenigen Themen ist, das nicht mit Smartphones zu tun hat in dieser Folge. Und zwar mit DuckDuckGo. DuckDuckGo findet also auch nun Routen. Ihr wisst es vielleicht oder auch gar nicht, DuckDuckGo hat eine Map-Applikation, die man auch findet. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ähnlich wie bei Google Maps, auch hier eine Suche anzustoßen nach Orten. Und DuckDuckGo hat dieses Kartenmaterial von Apple bereitgestellt bekommen, beziehungsweise nutzt die Schnittstelle von Apple dafür. Nun wurde das Ganze erweitert, um die Möglichkeit, auch Strecken zur Navigation auszurechnen. Naja, nicht so ganz, weil die Routenplanung zeigt einem nur wirklich die Route aus, aber es gibt keine Turn-by-Turn-Navigation, die dann durchgeführt werden kann. Das heißt, es wird einfach nur angezeigt, wie oder wo man gehen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus den 90ern, aus den frühen 90ern. Da gab es auch solche Map-Applikationen auf CD zu kaufen und da konnte man sich, ich kann mich noch erinnern mit meinen Eltern, die Strecke vorher anschauen und wir haben sogar ausgedruckt die Strecke teilweise, wo dann eben drin stand, ja, und dann nach so und so vielen Kilometern musst du abbiegen auf die A53 oder sowas, keine Ahnung, auf einer Autobahn und die Ausfahrt nehmen. Also da musste man das Ganze noch ausdrucken. Ungefähr auf diesem Niveau ist das jetzt ja angekommen bei DuckDuckGo und der Routenplanung. Also man kann wirklich eine Route planen, das geht fürs Auto, das geht aber auch für zu Fuß, das heißt, wenn ihr zu Fuß irgendwo hiken gehen wollt, könnt ihr das auch machen. Aber wie gesagt, es gibt keine Turn-by-Turn-Navigation. Zumindest steht bisher noch keine zur Verfügung. Das kann natürlich durchaus in der Zukunft noch kommen. Es werden einem auch nicht nur eine Route angezeigt, sondern mehrere Routen angezeigt. Und so gibt es dann halt auch die Möglichkeit, das auszuwählen, was man haben möchte oder was einem am sinnvollsten erscheint. Insgesamt ist das Ganze noch etwas rudimentär, würde ich sagen, und auch nicht immer ganz genau. Aber vor allen Dingen, wenn es gerade bei Zielen geht, werden die nicht immer richtig gefunden. Aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und es ist schön, dass DuckDuckGo daran arbeitet. Jetzt kommen wir zum großen Apple-Event. Lange, lange hatte man warten müssen auf die neuen iPhone 12s. Und jetzt sind sie wirklich rausgekommen. Und dort gibt es halt einige Versionen, die rausgekommen sind. Unter anderem ist dort eben auch nicht nur das iPhone 12 angekündigt worden, mittlerweile gibt es das auch zu kaufen, sondern auch eine Mini-Version, die ziemlich klein sein soll mit 5,4 Zoll und die neue normale iPhone 12-Version mit 6,1 Zoll. Alle Versionen, auch die Pro-Version und die Pro-Max-Version, kommen mit einem neuen Prozessor daher, dem A14 Bionic-Prozessor, der natürlich auch für mehr Bums sorgen soll. Alle bekommen 5G-Unterstützung. Das heißt, jetzt gibt es tatsächlich einen Feueralarm-Test hier im Gebäude. Das ist natürlich sehr schön. Wenn ihr also im Hintergrund einen Feueralarm hört, keine Angst, die Bude brennt hier nicht ab, sondern es wird einfach nur der Feueralarm getestet. Das passiert mal ein, zwei Mal im Monat hier in Neuseeland. Anyway, wo waren wir stehen geblieben? A14 Bionic ist mit dabei. 5G hält damit Einzug in Apples Welt. Jetzt hört man den Feueralarm im Hintergrund. Das neue iPhone 12 kriegt ein 6,1 Zoll großes Display, OLED diesmal, also kein LCD. Und auch die Mini-Variante wird mit dem OLED-Display aufgestockt, mit einer etwas höheren Auflösung auch als die normale iPhone 12-Variante. Apple hat auch sich was Spezielles einfallen lassen, was das Glas angeht. Ihr kennt das ja, Apple-Geräte, die fallen einfach einmal auf den Boden und dann ist das Glas gesprungen, gefühlt. Also sind da sehr empfindlich. Apple hat sich mit Corning zusammengesetzt und Corning ist der Glasspezialist, der auch immer dieses Gorilla-Glas herstellt. Und sie haben was Neues designt, ein Apple-spezifischer Schutz, der Ceramic Shield heißt. Und ja, das könnte eine ziemlich interessante Idee sein. Ich weiß nicht, wir werden das dann sehen bei Tests, ob das dann wirklich so stabil ist und wirklich so gut ist, wie halt eben Ceramic oder Keramik. Ich glaube eher nicht. Apple ist da marketingmäßig auch immer auf dem Weg, dass sie sagen, ja, wir haben da auch hier irgendwie Saphirglas und dann stellt sich raus, naja, Saphir sollte aber bei diesem Level des Kratzens nicht, also ihr kennt ja Jack, Jerry, Rick, Everything, sollte eigentlich nicht zerkratzen. Also ist dann nicht wirklich Saphirglas. Naja, deshalb habe ich hier auch noch ein bisschen was meine Bedenken, was das angeht. Aber mit Sicherheit wird es da ja vielleicht eine Eigenentwicklung sein, die dann vielleicht was besser gegen das Zerspringen schützen wird. Ob es dann auch gegen Zerkratzen schützen wird, ist wieder eine andere Sache. Ja, das Keramik-Shield wird aber nur bei den Pro-Modellen verwendet, nicht bei den einfachen Modellen. Da kommt also das, was wir bisher hatten, zum Einsatz. Aber bevor wir zu den Pro-Modellen kommen, bleiben wir nochmal beim iPhone 12, denn das ist nicht mehr das kleinste, sondern es kriegt einen kleinen Bruder mit nur 5,4 Zoll, die Mini-Variante, iPhone 12 Mini. Und der Clou bei dieser Variante ist, dass die im Grunde genommen sogar etwas kleiner ist als das 4,7 Zoll große iPhone SE. Wie kann denn das sein? Nun ja, Display-Render. iPhone SE mit 4,7 Zoll hat halt eben viel stärkere Display-Ränder oben und unten. Und dadurch, dass man eben quasi das gleiche Gehäuse quasi nehmen kann und dann das Display langziehen kann, gelangt man dann zu den 5,4 Zoll. Also fast ganze Gehäusefront ist mit Display gefüllt, was dazu führt eben, dass das Gerät sogar etwas kürzer ist als das iPhone SE, dabei aber ein größeres Display besitzt. In Sachen Arbeitsspeicher wird vermutet, dass da vermutlich, ja, vermutet wird da vermutlich, genau, wir vermuten mal, 4 GB Arbeitsspeicher drinsteckt in den beiden Modellen. Es kann auch durchaus sein, dass das kleinere Modell nur 3 GB hat und das größere Modell, das normale iPhone 12 Modell dann 4 GB. Und die Pro-Varianten haben dann 6 GB. Aber nochmal zurück zu den Kameras. Beide Modelle, Mini und iPhone 12 normal, haben einen Weitwinkel mit 12 Megapixeln, eine Blende von 1.6, neue Blende von 1.6, das heißt mehr Licht, was da durch kann. Und zudem gibt es auch eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel und auf der Front ist ebenfalls ein 12 Megapixel Sensor verbaut, der auch größer ist und dadurch natürlich auch für Lowlight bessere Aufnahmen machen sollte. Drahtlos laden wird unterstützt mit 15 Watt bei beiden. Neu ist ganz neu bei beiden Modellen und auch bei der Pro-Variante Apples MagSafe. Ja, alter Name, neue Technologie. Diesmal geht es um eine Wireless-Charging-Technologie, immer noch auf dem G-Standard oder mit dem G-Standard rückwärtskompatibel, aber eine neue Technologie, die Magneten einsetzt, um halt dann clever das Gehäuse, die clever im Gehäuse untergebracht sind, um das drahtlose Laden einfacher zu ermöglichen, die Positionierung genauer zu machen. Und das soll nicht nur für das Laden zuständig sein, sondern soll weitere Peripheriegeräte anschließbar machen, wie beispielsweise eine kleine Geldbörse, die dann da unten dran gehangen wird, wo dann einfach man Kreditkarten nur reinstecken kann. Jetzt sagen einige, Kreditkarten oder sowas, die haben doch teilweise gerade in den USA noch Magnetstreifen. Das ist doch mit Magneten dann ein bisschen was problematisch. Ja, hat sich Apple wahrscheinlich auch gedacht und hat dann diese Börsenfunktion dann abgeschirmt magnetisch. Naja, ob ich dem Ganzen trauen würde, weiß ich nicht ganz so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall ist das Feueralarm ist jetzt getestet. Super. Funktioniert. Ja, gemunkelt wurde ja auch, dass Ladegerät und Kopfhörer fehlen. Jetzt ist das tatsächlich auch eingetreten. Die neuen Versionen von iPhones kommen halt eben ohne ein Ladegerät und Kopfhörer daher. Außer ihr lebt in Frankreich. Dort müssen Kopfhörer ausgeliefert werden, weil es dort eben wegen des Schutzes von Kindern gegen Strahlung von Smartphones eben Grenzwerte gibt, die so niedrig sind, dass die auf jeden Fall Kopfhörer ausliefern müssen, damit eben die Kinder das Smartphone nicht direkt am Ohr halten. Deshalb wird da eine andere Verpackung ausgeliefert in Frankreich. Also falls ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, ein Modell zu bekommen mit AirPods, dann könnt ihr euch das AirPods heißen die, glaube ich. EarPods, die kabelgebundenen Lightning-Kopfhörer von Apple. Eigentlich eine clevere Idee, weil Apple natürlich durch das Ladegerät und Kopfhörer dann nicht nur das Gehäuse kleiner machen kann, wo sie oder die Verpackung kleiner machen kann, wo sie das iPhone reinstecken und dann mehr auch über Schiff und über Flugzeug dann in die Welt verteilen können, sondern natürlich auch, um ein bisschen was an Müll zu sparen. Aber, und das kann ich dann nicht verstehen, die packen dann tatsächlich ein Ladekabel rein, das Lightning auf USB Typ C ist. Und wenn wir uns richtig erinnern, ich glaube, Lightning auf USB Typ C, das gab es nur bei den iPhone 11 Pro Max oder 11 Pro Versionen. Da gab es einen Adapter für. Aber alle anderen iPhone-Versionen hatten immer einen USB-A-Anschluss an ihrem Ladegerät. Das heißt, die Leute, die jetzt kein Ladegerät mit USB-Typ-C-Buchse haben, die müssten sich noch ein USB-Typ-C-Buchse-Ladegerät kaufen. Und das macht natürlich dann diese ganze Umwelteinsparung wieder auch kaputt. Und natürlich verkauft Apple so ein Ladegerät auch wieder separat. Naja. Also man kann halten, was man will davon. Ich finde das eine dämliche Entscheidung. Sie hätten vielleicht sagen können, okay, wir packen dann dieses Ladegerät auch nochmal mit rein dieses Mal. Wir lassen die Kopfhörer weg dafür. Und nächstes Jahr bei den neuen iPhones lassen wir das Ladegerät auch weg. Also das wäre als Übergangsphase sicherlich eine Möglichkeit. Oder man sagt, wir packen das Ladegerät bei den kleineren Modellen mit rein und bei dem Pro-Modell, wo ja wahrscheinlich die Leute, wenn sie letztes Jahr ein Pro-Modell gekauft haben, dann vielleicht das Ladegerät schon haben. Da packen wir es dann nicht rein. In allen Fällen ist das irgendwie unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Man kann sich den Lader für $60 im Shop kaufen. Der kann also dann direkt USB-C. Ansonsten, hier gibt es auch USB-C zu A-Adapter oder sowas. Kann man natürlich auch noch sich besorgen. Aber nun ja, das dazu. Aufgeladen wird jetzt, glaube ich, mit 22 oder 24 Watt. 22,5 Watt oder 24 Watt, irgendwie sowas. Also über 20 Watt oder sogar 24 Watt, ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas wird da gerade geladen. Also Apple ist da auch ein bisschen was konservativer, was das angeht, was die Ladegeschwindigkeiten angeht. Aber ja, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch Sony und ein paar andere sind da auch immer noch etwas konservativer, was Ladegeschwindigkeiten angeht, um eben Akku auch zu sparen, also beziehungsweise die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten. Die Pro-Modelle, die wachsen etwas in der Größe, und zwar wachsen die von 5,8 Zoll auf 6,1 Zoll. Also das iPhone 12 Pro hat die gleiche Größe wie das iPhone 12. Und respektive auch beim Max-Modell von 6,5 auf 6,7 Zoll. Wie beim iPhone 12 ist auch hier das Gehäuse kantiger gehalten. Das heißt, es ähnelt so ein bisschen dem iPhone 4 Design. Wieder etwas kantiger an den Seiten, vor allen Dingen nicht so abgerundet, und kommt auch wieder mit einem matten Glas daher. Das heißt, das iPhone 12 hat wieder diese Spiegelglasoptik und das 12 Pro hat wieder eine matte Glasoptik. Das kennen wir ja schon aus letztem Jahr. Auch hier gibt es wieder eine neue Farbkombination, denn es gibt eine neue blaue Version, die hinzugekommen ist, und eine rote Version, also die Red Edition. Wobei beim ersten Unboxing sah das nicht mehr so rot aus wie beispielsweise beim SE, sondern da ist es wirklich ein etwas mehr ins Pinkisch gehende Rot, was dort verwendet wird. Beim Arbeitsspeicher wird vermutet, dass da 2 GB mehr drin stecken in den Pro-Modellen, also 6 GB anstatt 4. Und es gibt wieder mal 3 12-Megapixel-Kameras, das heißt zusätzlich noch eine Telelinse, die mit dabei liegt. Weitwinkel mit mehr Glas, das heißt, da ist ein neues Objektivglas dazugekommen, und wieder eine 1,6er-Blende. Das soll eben für verzerrungsfreien Weitwinkel sorgen und mehr Energie, mehr Licht soll dann durchkommen durch die Blende. Die Telelinse zoomt nun umgerechnet mit 4-fach, vom Weitwinkel aus gesehen 4-fach-Zoom. Das heißt, ihr könnt 2,5-fach reinzoomen. 2,5-fach reinzoomen mit 52 Millimeter. Das sind 2-fach, glaube ich, oder? Also bei der Pro Max Version gibt es einen 2,5-fachen Zoom. Da könnt ihr also noch mal ein bisschen was mehr reinzoomen. Und der im iPad schon bereits eingeführte LiDAR oder LiDAR-Sensor steckt nun auch im iPhone 12 Pro mit dabei, bei dem Pro und dem Pro Max. Das soll eben dafür sorgen, dass eben die 3D-Erkennung oder Objekteerkennung in einem dreidimensionalen Raum besser funktioniert. Das kann für Augmented Reality-Spielereien genutzt werden, soll aber auch für Fokussieren bei Portraits genutzt werden, um dann natürlich noch besser fokussieren zu können. Ja, also das wirklich eine tolle Geschichte. Und dann geht es weiter mit den Features. Und zwar soll die Pro Max Variante einen größeren Weitwinkelsensor haben, also der Sensor selber, die Sensorfläche hat sich vergrößert und das soll dann zusammen mit einer größeren Blende mehr Licht abbilden können. Und es hat auch noch eine Sensor-Shift-Technologie, das zumindest in zwei Achsen stabilisieren können soll. Jetzt werden einige sagen, okay, das klingt so ein bisschen nach DSLMs, also Systemkameras, die haben auch teilweise diese Sensor-Shift-Stabilisierung. Da redet man von ja, der IBIS, vom In-Body Image Stabilizer. Und das ist jetzt auch hier bei den Smartphones wohl mit reingekommen, zumindest bei den Apple-Smartphones, in der Telekamera ist das mit drin. Anstatt also eine optische Bildstabilisierung, wo dann eben die Optik sich bewegt, wird hier der Sensor bewegt. Das ist natürlich eine sehr interessante Technologie, das erste Mal, glaube ich, in einem Smartphone so zu sehen. Und das könnte ziemlich interessant sein. Der Telesensor hat eine Brennweite von 65 mm, also einen fünffachen optischen Zoom vom Superweitwinkel heraus gesehen. Das heißt, da gibt es also die Zoomstufe mehr. Das heißt, die Telelinse zoomt zweifach beim normalen iPhone 12 Pro und 2,5-fach beim iPhone 12 Pro Max. Videos können bei den beiden Pro-Modellen nun in Dolby Vision HDR aufgenommen werden. Zudem soll auch Smart HDR in Version 3 besseren Dynamikumfang bieten. Dolby Vision HDR ist eine ziemlich interessante Technologie. Das ist damit das erste Smartphone, das diese Form von HDR aufzeichnen kann. Bisher gibt es ja auch schon HDR 10 Plus beispielsweise auf LG-Phones. Da kann man das aufzeichnen. Bei Sony-Phones wird HLG benutzt für HDR-Videoaufzeichnung. Und jetzt ist Apple dabei mit Dolby Vision HDR. Dolby Vision HDR ist das aktuell von vielen Experten einheitlich ausgesagte beste Qualitätsformat für HDR, was man aufzeichnen kann. Deshalb ist das sehr beeindruckend, dass Apple das da auch kann. Das soll es dann auch sogar mit 4K 60 Bildern pro Sekunde schaffen, zumindest die Pro Max Variante. Ob die Pro Variante das auch hinkriegt, ich weiß es nicht. Videos haben natürlich dadurch einen besseren Dynamikumfang, der ausgenutzt werden kann in speziellen Videoschnittprogrammen. Und dazu muss man eben nicht nur das Video auf den PC übertragen und dann mit irgendeinem Videoprogramm bearbeiten, sondern auch Apple soll eben das direkt auf dem iPhone selber möglich machen. Und das gilt auch für HDR und für den neuen Pro-RAW-Modus, den Apple mit eingefügt hat. So wie ich das verstanden habe, ist das quasi ein RAW-Modus, der aber schon mal in die Datei selber auch mit reinspeichert, das, was Apples Fotogenie oder Unterstützung bereits schon ausgerechnet hat, mit in diese RAW-Datei abspeichert. Das heißt, voreingestellte RAW-Bearbeitung in einer RAW-Datei. So dass ihr die Bearbeitung direkt öffnen könnt. Ihr seht das gleiche wie im JPEG auch, aber ihr habt die Möglichkeit, durch die Power von RAW viel mehr zu bearbeiten. Das ist so mein Verständnis von der Geschichte. Ja, und natürlich bei der Pro-Variante gibt es auch schon die neuen MagSafe Drahtlos-Ladefunktionen. Die Preise beginnen beim iPhone 12 Mini bei 780 € und kosten 100 € mehr beim normalen iPhone 12 und beide mit ab 64 GB internem Speicher. 1.120 € kostet die Pro-Version und für 100 € mehr kriegt man dann auch die Max-Version, 128 GB. Da geht es los beim internen Speicher. So, das also so das, was die iPhones angeht. Das habe ich schon so lange gelabert. Wir bleiben aber bei Apple, kommen zum nächsten Thema. Apple lässt Cups verkommen. So sieht es nämlich aus. Da hat sich nämlich der Unix-Druckerdienst Cups, der wird ja eingesetzt für Linux beispielsweise, für Apple und für BSDs auch teilweise. Und der wurde ja vor ein paar Jahren von Apple gekauft, samt dem Hauptentwickler. Und nachdem der Hauptentwickler Apple verlassen hat, gab es gerade mal einen Sicherheitspatch und nicht viel mehr, den Apple dazu geleistet hat. Das heißt, Apple lässt das ganze Projekt verkommen, so ein wenig. Und das hat vor allen Dingen natürlich auch dem Hauptentwickler, der da ja bei Apple eingestellt wurde und dann jetzt Apple verlassen hat, nicht ganz gefallen. Aber da die rechtlichen, namenrechtlichen Sachen bei Apple liegen, möchte er jetzt einen Fork anfangen. Und weil er so enttäuscht ist, dass Apple damit nichts mehr macht und will nun unter dem Fork Cups weiter verbessern und hat das Ganze unter dem Open Printing Projekt gestellt. Das ist ein Projekt, das bereits schon länger läuft und er will auf jeden Fall den Drucker-Server weiterentwickeln, da dieser eben noch benötigt wird. Na klar, Drucker werden immer noch benötigt und ja, da wäre es natürlich schön, dass man da eben neue und bessere Unterstützung mit einbaut. Und es ist ein bisschen schade, dass Apple das Ganze dann verkommen lässt. Ich kann mich noch erinnern, als ich die News rausgehauen habe, wo ich so ein bisschen skeptisch war. Ich war dann halt nur erfreut, okay, der Hauptentwickler wird halt von Apple bezahlt, um weiter an Cups zu arbeiten. Aber so lange hat das nicht funktioniert, ne? Und jetzt sind wir hier ein paar Jährchen später und dann ist halt der Kollege weggegangen von Apple und Apple macht natürlich gar nichts mehr mit dem ganzen Gedönse. Ist so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass dann zumindest jetzt der Fork von Cups dann vielleicht so ein bisschen was Apple auch aufwachen lässt und die dann vielleicht dann an die Sache gehen und sagen, okay, wir akzeptieren Code, wir beleben das Projekt wieder. Ansonsten ist das so eine Art Friedhof geworden und wir können uns dann wahrscheinlich demnächst darauf freuen, auf unseren Linux-Kisten eine Alternative zu Cups installieren zu müssen. Oder vielleicht wird der Name beibehalten, ich weiß es nicht, wir werden mal sehen. So, jetzt kommen wir wieder zum Smartphone. Haben lange nicht mehr über Smartphones geredet, ne? Wir kommen zu Googles Pixel 5, das jetzt auch erschienen ist. Ihr merkt so ein bisschen alles so im gleichen Zeitraum, was da erschienen ist. Das Google Pixel 5 ist ein Spitzenklasse-Gerät, das aber mit einem Einstiegsspitzenklasse- oder High-End-Mittelklasse-Prozessor daherkommt, nämlich dem Snapdragon 765G, also der gleiche Prozessor, der bereits schon im 400 Euro teuren OnePlus Nord steckt. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe das OnePlus Nord getestet und ein Review dazu gemacht, ausführlich, auch mit Kamera und allem drum und dran. Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal finden. Einfach mal draufklicken, Daumen geben und abonnieren. Das Pixel 5 basiert eben auf dem gleichen Prozessor, kommt aber relativ kompakt daher mit gerade mal 6 Zoll OLED-Display. Relativ helles OLED-Display mit 687 Nits. Und hat eine Punch-Hole auf der Front, das heißt ein kleines Loch oben links in der Mitte. Das ist natürlich sehr außergewöhnlich für Google, weil sie haben ja quasi ein Mainstream-Smartphone geschaffen, was auch noch so aussieht. Das also nicht so die Eigenwilligkeit eines Pixel 4 hat, wo eben oben eine ganze breite Notch ist mit allen möglichen Sensoren und Kram. Also auch die erste Abkehr von einem Spitzenklassenprozessor bei Googles Spitzenklassen-Hardware-Pixel. Denn klar, die 3A und 4A-Reihe, die haben immer schon auf Mittelklasse gesetzt, aber die Spitzenklasse von Google bisher noch nicht. Dann, was gibt es sonst noch so? Es gibt keine Face Detection mehr. Das heißt, diese ganzen Sensoren, die man an der Front beim Pixel 4 noch hatte, sind verschwunden. Macht jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele mit Maske rumlaufen, auch nicht allzu viel Sinn. Deshalb gibt es jetzt wieder auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner, den man benutzen kann. 8 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von 2 und eine 12 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von 1,7 gibt es, genauso wie einen Ultraweitwinkel mit 16 Megapixel und Blende 2,2. Das heißt, anders als beim Pixel 4 noch, wo man auf Tele gesetzt hat, hat man sich jetzt entschieden dafür, auch Ultraweitwinkel einzusetzen. 16 Megapixel, Blende 2,2 sorgt auch für ordentliche Fotos, genauso wie der 12 Megapixel Hauptkamera-Sensor mit einer Blende von 1,7, aber hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nichts gemacht. Wird von vielen sogar vermutet, ist der gleiche Sensor, der eingesetzt wird. Das, was Apple wieder, was Google wieder verbessert hat, ist die Software, um eben das Berechnen schneller und besser und höher und weiter zu machen. Aber der Sensor ist der gleiche und wahrscheinlich auch der 8-Megapixel-Frontkamera-Sensor ebenfalls der gleiche. Und da fragt man sich schon so ein bisschen, warum? Warum wird uns da alter Quark quasi in Sachen Sensoren ausgeliefert und man arbeitet nur an der Software. Warum hat man nicht auch noch ein bisschen was investiert in die Hardware? Und das dann auch zu einem Preis, naja, der nicht schlecht ist. Ich habe ja vom OnePlus Nord geredet. Das kommt mit besseren, neueren Kamerasensoren teilweise daher und kostet nur 400 Euro. Und hier muss man schon etwas happiger in die Tasche greifen mit 613 Euro, die man fürs Pixel 5 ausgeben muss. Immerhin kriegt man einen 4080 mAh starken Akku. Also Apple, Google, warum sage ich Apple? Google ist da so ein bisschen von abgerückt, da wirklich wieder so einen kleinen, mickrigen Akku mit einzubauen, was, glaube ich, in der Android-Welt wirklich Sinn macht, dass da ein größerer mit drin ist. Was haltet ihr von der Geschichte? Würdet ihr euch ein Pixel 5 kaufen oder ist das noch ein bisschen was zu abgespeckt oder stimmt der Preis und die Leistung dann, die man da eventuell erwarten kann? Oder schaut ihr euch vielleicht nach etwas anderem, um was ein bisschen was mehr in Sachen aktuelle Kameratechnologie bietet, wie beispielsweise das Huawei Mate 40? Die Huawei Mate 40 Reihe. Wobei nach Europa wahrscheinlich nur das Huawei Mate 40 Pro und später vielleicht das Mate 40 Pro Plus erscheinen werden. Vielleicht auch die S-Version, die Porsche-Version ebenfalls. Was ist neu an der neuen Huawei Mate-Serie? Nun ja, die kommen mit dem Kirin 9000 Prozessor daher und dem 9000E Prozessor. Ihr wisst so ein bisschen, Huawei hat da Probleme gehabt mit den Prozessoren, aber scheinbar haben sie genug gehabt, um eben diese Prozessoren einzusetzen in den aktuellen Huawei-Smartphones und sie gehen davon aus, dass die auch verkaufen können. Das Besondere an dem neuen Prozessor ist, dass er im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt ist, genauso wie der A14 Bionic von Apple. Allerdings steckt hier schon der 5G-Chip direkt drinnen. Damit ist es das erste 5-Nanometer-gefertigte SoC mit 5G drinnen, direkt im Chip drinnen. Und es kommt mit einer Grafikleistung, die alles andere übertrifft, aber auch eine Prozessorleistung, die bisher alles andere übertrifft. Also ist deutlich schneller als der Snapdragon 865 Plus von den Benchmarks her gesehen und von der Grafikleistung auch nochmal deutlich. Das liegt vielleicht an der Mali G878 MP24. MP24 heißt nämlich 24 GPU-Kerne stecken da drin und das sorgt natürlich für ordentlich viel Bums und das merkt man bei den Benchmarks vor allen Dingen. In der abgespeckten Variante Kirin 9000E, die wahrscheinlich bei der normalen Mate 40 Reihe zum Einsatz kommt, aber bei Mate 40 ohne Pro zum Einsatz kommt, gibt es eine Mali G878 MP22, also wahrscheinlich nur 22 GPU-Kerne. 6,76 Zoll OLED ist mit dabei. Achso, nochmal zurück zum Prozessor. Auch die NPU-Unit, dort gibt es zwei bei der Kirin 9000er-Version und bei der 9000E-Version gibt es nur eine NPU, also den neuronalen Prozessor. Da gibt es also nur einen Kern, das natürlich dann auch dafür sorgt, dass das Ganze was schwächer ausfällt. Das Display des Mate 40 Pro, ich werde mich jetzt auf das Mate 40 Pro und das Mate 40 Pro Plus konzentrieren, weil das die Varianten sind, die nach Europa kommen und dann vielleicht für euch dann auch die spannenderen Varianten sind. Kommt mit 6,76 Zoll OLED daher, wieder Waterfall Notch, das heißt 88 Grad Neigung an den Seiten, aber, und das kann ich als Mate 30 Nutzer, wo das erste Mal eingesetzt wurde, auf jeden Fall sagen, die Software ist so gut optimiert, dass ich da noch nie Fehleingaben hatte, was die Seiten angeht. Also da wurden nie Phantomangaben oder sowas gemacht. Sehr schön ist, dass man da auch trotz dieses Waterfall-Displays Tasten wieder angebracht hat. Also die Lautstärke-Wippe, die ja verschwunden ist beim Mate 30 Pro, ist jetzt wieder beim Mate 40 Pro aufgetaucht. Und dort gibt es also den rot akzentuierten Power-Button und daneben darüber dann die Lautstärke-Wippe. Trotzdem lässt sich natürlich durch das stark gebogene Display auch weiterhin die Geste, also das Doppeltippen für die Lautstärke-Veränderung, dann auswählen. Das ist also nicht verschwunden, sondern immer noch mit an Bord. Eine sehr schöne Sache. Das Display selber hat eine höhere Auflösung mit 2772 x 1344 Pixeln, also etwas höher aufgelöst als noch beim Vorgänger und kann 90 Hertz. Das heißt, 90 Hertz flüssiges Darstellen ist mit dabei. Jetzt werden einige sagen, ha, Samsung kann 120, Xiaomi kann 120, einige andere können 120. Warum sind nur 90 Hertz hier dabei? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass Huawei hat das gesagt, wir können auch ohne Probleme hier 120 Hertz Displays bauen. Das sollte überhaupt keine Probleme machen, aber wir wollen das nicht machen, weil es dann zu viel Akku frisst. Und aus dem Grund hat man das Ganze auf 90 Hertz beschränkt. Ob das jetzt wirklich nur ein 90 Hertz Panel ist, das theoretisch 120 Hertz kann, oder man gesagt hat, okay, wir bauen nur ein 90 Hertz Panel ein, das weiß ich nicht so ganz. Ja, wir werden mal sehen. Vielleicht werden die ersten Tester dann davon berichten, aber ich bin mir relativ sicher, dass, wenn sie sagen, machen 90 Hertz, dass da auch nur 90 Hertz Display drinsteckt. Sie haben die 90 Hertz Displays ja auch von der P40-Reihe. Und apropos von der P40-Reihe, sie haben auch diese Doppel-Notch, die Doppel-Punch-Hole, die Pille, übernommen. Sagen einige, ach, das war doch beim P40 schon ein Reinfallen. Naja, hier nicht so ganz, denn hier steckt wirklich der komplette 3D-Scan, Gesichtsscan mit drin. Anders als beim P40 Pro, wo dann nur ein Infrarotscanner mit drin ist, der dann auch in der Nacht das mithilfe des Gesichts dann entsperren kann, steckt hier die ganze 3D-Scan-Technologie, die auch noch im Mate 30 Pro drin steckte, auch drin. Aber jetzt eben deutlich kleiner in so einer Pill-Cutout, also eine kleine Pille als Ausschnitt. Dann kommen wir zu den Kameras, ganz neu, ja, nicht ganz taufrisch, der RYYB 50 Megapixel Hauptkamerasensor. Ganz neu ist allerdings der neue 20 Megapixel Cine-Sensor, also ultraweit 100 Grad Sensor, der vor allen Dingen durch eine neuartige Linse hardwaremäßig keine Verzerrung haben soll an den Seiten. Man kennt das ja so, dass gerade bei Ultraweitwinkel, dass die so ein bisschen was gebogen sind. Und das wurde bisher mit Software korrigiert. Jetzt wird es sogar mit Hardware korrigiert. Also eine extra Linse ist da mit dabei, die das Ganze gerade macht. Also muss man das nicht mehr mit Software dazu machen. Das sorgt natürlich dafür, dass das Ganze auch für die Software-Power für was anderes genutzt werden kann. Und hier soll es eben in die Stabilisierung und Lowlight-Performance und allgemein die Performance beim Video gehen. Und ersten Tests zufolge von ersten Testern kann man auch sagen, dass das erste Mal ist, dass entweder ist es die beste Android-Video-Smartphone-Kamera auch, nicht nur vor Fotokamera, beste Fotokamera ever wahrscheinlich, aber in Sachen Video hin waren sie immer etwas hinterher. Jetzt ist es tatsächlich entweder die beste Android-Videokamera, wenn nicht sogar allgemein die beste Smartphone-Videokamera. Dieser Titel galt bisher den iPhones. Und das könnte in diesem Jahr tatsächlich das neue Mate sein, das diesen Titel dann übernimmt. Ja, dann, was gibt es ansonsten noch? Eine 12-Megapixel-5-fach-Tele ist mit dabei. Ihr kennt das ja. Der kann dann eben hybrid gezoomt 7-fach schaffen. Und dann gibt es auf der Frontkamera eine Veränderung. Dort gibt es nicht mehr die 32 Megapixel, sondern diesmal 13 Megapixel Frontkamera, aber mit deutlich größeren Pixeln. Das heißt, man hat einen größeren Sensor mit reingebaut und hat die Pixelzahl kleiner gemacht. Dadurch hat man größere Pixel und das sorgt dafür, dass natürlich dann auch gerade in Sachen Lowlight-Performance hier viel mehr rausgeholt werden kann. Und die 3D-Gesichtserkennung ist auch mit dabei. Und es sind anscheinend nicht nur eine Kamera, sondern eine zweite mit eingebaut. Denn es wechselt automatisch, wenn ihr ein Selfie machen wollt und ihr seid zu mehreren Personen, automatisch einen Weitwinkel, der Superweitwinkel, der oder Ultraweitwinkel, der auch 100 Grad erfassen kann. Das ist also das Tolle. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht ein Sensor ist, in dem dann normalerweise reingekroppt wird für normales Selfie. Und der hat aber 100 Grad. Das kann durchaus sein. Aber auf jeden Fall, auf der Präsentation sah das sehr beeindruckend aus. Also eben auch ultraweit Selfies und gerade auch für Videovlogging oder sowas. Wenn da jetzt noch Autofokus hat, dieses Selfie-Cam, dann ist das eigentlich im Grunde eine perfekte Vlogging-Kamera. 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher sind für die europäischen Modelle angedacht. Die europäischen Modelle bei dem Pro wird es in Weiß und Schwarz geben. Nicht weiß, sondern Silber und Schwarz geben und die Pro Plus Variante in Schwarz und Weiß geben. Die kommen dann mit dem Keramikrücken daher. In China wird es dann auch noch wieder die vegane Lederversion geben, vielleicht auch noch in anderen Ländern die vegane Lederversion geben. Ansonsten wird es in China und in anderen Ländern auch die 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB RAM-Version geben, beziehungsweise sogar auch die Porsche RS-Version, die ebenfalls damit ausgestattet daherkommt. Aufrüstbar ist beides wieder mit oder erweiterbar mit der NM-Card von Huawei, also eine Speichererweiterung ist möglich. Lautstärke-Wippe habe ich schon gesagt, ist zurück. Lautstärke-Geste ist immer noch da und Lautsprecher haben sich verdoppelt. Diesmal gibt es wunderbare Stereo-Lautsprecher unten und oben angebracht an den Seiten. Und die sollen richtig Bums haben und die sollen auch eine gute Stereo-Separation haben. Deutlich besser sein als bisher alles andere in Sachen Stereo-Lautsprecher. Da bin ich echt mal gespannt auf einen Vergleich vom Xiaomi Mi 10 Pro versus des Huawei Mate 40 Pro, weil beide ungefähr das gleiche Setup haben und da würde mich interessieren, welcher da jetzt den besseren Sound liefert. Das Ganze wird nicht ganz billig, ihr könnt es schon erahnen. 1200 €, also 1199 € will man für die Pro-Variante und 1400 € für die Pro-Plus-Variante. Vorbesteller erhalten allerdings auch kostenlos die FreeBuds Pro mit dabei. Da könnt ihr euch auch nochmal auf meinem Kanal anschauen, YouTube-Kanal. Da habe ich einen Test der FreeBuds Pro gemacht. Wirklich gute In-Ear Kopfhörer, True Wireless Kopfhörer. Sowie 6 Monate Huawei Musik gibt es gratis auch noch dazu. Und jetzt sagen einige, Huawei Musik noch nie gehört. Ist das denn gut? Ja, also ihr findet da auch Titel, alle möglichen, alles was aktuell so in Sachen Popmusik findet ihr da auch ohne Probleme. Ich habe ja auch, glaube ich, sogar ein Jahr lang, weil ich ein Mate XS habe, ein Jahr lang sogar dieses Huawei Musik gratis, glaube ich. Nicht nur 6 Monate, sondern ein Jahr, glaube ich. Ja, finde alles Mögliche dort und kann da eben Musik herunterladen und hören. Ja, außerdem gibt es auch noch ein neues Headset, ein Over-Ear-Headset mit Bluetooth. Das nennt sich Huawei Studio, aber davon ist noch nicht allzu viel, außer ein paar Specs, die sind da geleakt. Aber das Ganze, wie der Preis dann da aussehen wird und ob es dann auch das Ganze in Europa, mit Sicherheit wird es das auch in Europa geben, könnte noch interessant sein. Ist das erste Mal, dass Huawei auch in diesen Bereich mit reinsteckt. Ich habe da nicht allzu viel Erwartung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es also mit Sony, mit Sennheiser schon Firmen, die das jahrzehntelang machen, die da deutlich bessere Erfahrung haben und vielleicht auch die bessere Qualität liefern. Aber wir werden mal sehen, wie das dann aussehen wird. Zumindest auf dem technischen Datenblatt. Da geht es, glaube ich, von 4 Hertz nach 44 oder 48 Kilohertz hoch oder 49 Kilohertz, irgendwie sowas. Klingt schon mal nicht schlecht, kann man ganz ehrlich sagen. So, jetzt sind wir durch für die Themen in dieser Woche. Wir kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Und da lege ich mal los mit Selfish der Woche, nämlich Selfish OS. Die finale Version von 3.4 ist erschienen. Und für die Leute, die das noch nicht installiert haben oder noch nicht davon wissen, es ist eine neue Version, die vor allen Dingen ein großes Browser-Update mit sich bringt. Gecko in Version 52 ist mit integriert. Klar, 52 ist nicht mehr die aktuellste Version, aber ermöglicht es zumindest aktuellere Seiten durchaus ohne Probleme darzustellen. Schön ist eben auch, dass man die Browser-Engine so in das System mit eingebunden hat, dass jetzt auch Drittanwendungen das Ganze benutzen können. Die Drittanwendung, die es benutzt, ist jetzt hier die E-Mail-App von Jolla, die ebenfalls die Möglichkeit hat, jetzt eben HTML-E-Mails deutlich besser darstellen zu können, mithilfe dieser Gecko-Engine. Dann gibt es noch die Mehrbenutzerunterstützung, die mit eingeflossen ist, also die Möglichkeit, dass man dort mehrere bis zu 6 Benutzer anlegen kann. Es gibt auch extra Blogposts, die sich darum kümmern, die dann auch mal sagen, was so der Plan ist. Aktuell sieht es so aus, dass die neuen Benutzer keine Möglichkeit haben, Software nachzuinstallieren, aber auch keine Möglichkeit haben, Android-Apps nachzuinstallieren. Die können aber dafür andere Konfigurationen für die Apps haben, natürlich eigene Konfigurationen, eigene Wallpapers, Klingeltöne, alles Mögliche, eigene Sprache auch eingestellt haben und viele weitere eigene E-Mail-Konten und so weiter und so fort auch haben. Das ist also mit dabei. Ein bisschen hat man sich ja davon zurückgezogen, diese Swipe-Gesten überall zwangshaft einzuführen. Das heißt beispielsweise, was immer so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist, war der Anruf-Annahme-Bildschirm, der dann ebenfalls mit den Pulli-Menüs gearbeitet hat. Das war immer so ein bisschen fehleranfällig und kann auch verstehen, weshalb man das überarbeiten wollte. Und man ist nach viel Usability-Testing dann dazu übergegangen, das so zu machen, dass man sagt, okay, man macht einen Links-nach-Rechts-Swipe oder rechts nach links swipe für das Annehmen eines Telefongespräches und von unten nach oben swipen fürs Ablehnen eines Telefongespräches. Und ich glaube, das ist eine, ja, man hat es usability-mäßig getestet. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, also bei meinen Tests bisher hat das wunderbar funktioniert, ist relativ eindeutig, wie man es benutzt, und das sollte sicherlich gut sein. Auch ein bisschen beim E-Mail-Programm ist man davon weggegangen, Pulli-Menüs zu benutzen. Das hat vor allen Dingen natürlich damit zu tun, dass man technische Schwierigkeiten hatte, die Textmarkierung, die ja dank der neuen Gecko Engine möglich ist im E-Mail-Programm, mit Pulli-Menüs irgendwie zusammenzubringen. Also das gerät in Konflikt. Und das andere ist, es macht auch keinen Sinn, ein Pulli-Menü zu haben, wenn ich die E-Mail ganz runtergescrollt habe bei längeren E-Mails. Dann muss ich ja ganz komplett wieder hochscrollen. Das macht ja, oder ich muss mit dem Daumen ganz nach oben und dann das Pulli-Menü zu aktivieren, was ja eigentlich das Gegenteil von dem ist, wo das Pulli-Menü richtig Sinn macht. Aus dem Grund hat man da jetzt eine Toolbar eingefügt, um die meisten Funktionen, Antworten, allen Antworten, Löschen und Weiterleiten mit einzufügen. Das wird mit Sicherheit auch in weiteren Programmen noch Einzug erhalten. Jolla macht da sehr viel Usability-Testing mit und die werden da, wo es Sinn macht, Änderungen zu machen, werden sie es ändern. Das sorgt natürlich hier und da dafür, dass viele Leute schreien, das sieht jetzt alles inkonsistent aus und hier mal funktioniert so, da funktioniert so. Aber ich glaube, die gute Funktion von Pulli-Menüs bei Listen beispielsweise kann weiterhin beibehalten werden, aber sollte ergänzt werden eben durch solche Bars, Toolbars und so weiter und so fort, wo es Sinn macht, eben wo man gemerkt hat, auch nach Usability-Testings, es macht mehr Sinn, die Leute sind es eher gewohnt, und wenn wir eben Leute erreichen wollen, müssen wir da auch ein bisschen was, also können nicht auf Teufel komm raus Eigenständigkeit machen und alles wird anders benutzt und dann wissen halt nur Selfish-S-Nutzer, wie man das Smartphone benutzt und können beispielsweise einen Anruf nicht annehmen. Das wäre blöd. Ja, ihr könnt mir natürlich dazu schreiben im Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ob ihr sagt, die Jolla ist auf dem falschen Weg und wir wollen Selfish erst nur mit Swipe-Gesten haben und die alte Version war besser oder nicht, könnt ihr mir natürlich reinschreiben. Ihr habt auch die Möglichkeit, ich habe verlinkt den Heise-Artikel. Das hat einen Grund, weil ich den geschrieben habe, den Heise-Artikel. Das heißt, ihr habt dort auch die Möglichkeit, in den Kommentarbereich zu gehen. Da sind 17 Kommentare aktuell, was ich hier sehe. Der kann noch ein bisschen was mehr vertragen. Also falls ihr da Fragen habt oder eure Meinung kundtun wollt, könnt ihr das dann auch machen. Das ist natürlich auch immer wieder schön. Das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran. Ihr merkt, es ist so ein bisschen wieder 40 Minuten lang geworden, weil sehr, sehr viele Themen vorgestellt worden sind. Ich hätte auch in dieser Woche ein paar andere Themen. Lenovo beispielsweise kann keine Laptops mehr in Deutschland verkaufen, weil Nokia irgendwie Patentstreit hat. Viele weitere Themen schwirren darum. Schaut auch mal auf Heise, auf Golem, auf Computerbase und wie sie alle heißen, auch nochmal vorbei, um da auf dem neuesten Stand zu sein. Ich hoffe, ich habe euch jetzt, was das Interessante, Neue in dieser Woche angeht, auf den neuesten Stand gebracht. Das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.